Ja, ich habe das zweite Thema in diesem Panel, Rüstungsprojekte der Bundeswehr. Ich werde mich bemühen, nicht zu sehr ins Detail zu gehen und nur einen groben Überblick zu geben und auch versuchen, die Zeit einzuhalten. Die großen Rüstungsprojekte, die wir aktuell im Beschaffungshaushalt der Bundeswehr, also im Einzelplan 14, lesen, finden und analysieren, sind dieselben, mit denen wir uns seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten beschäftigen. Das liegt daran, dass die großen Rüstungsvorhaben natürlich ungeheuer langjährige Vorläufe haben und auch zu ihrer Realisierung teilweise 10, 15, 20 Jahre brauchen. Wir haben es mit den Hubschrauberprojekten NH90, also der NATO-Hubschrauber und dem Kampfhubschrauber Tiger nach wie vor zu tun, die gewaltige Mittel im Rüstungshaushalt binden. Das Transportflugzeug Militär-Airbus A400M, der Schützenpanzer Puma, die modernen Fregatten F-125 und dazu der Eurofighter. Bis auf den letzteren sind das alles Beschaffungsvorhaben, die ganz maßgeblich für den Umbau der Bundeswehr zur Interventionsarmee in den letzten Jahren stehen. Und das sind auch, wenn wir an die aktuellen Veröffentlichungen denken, diejenigen Projekte, die unsere Verteidigungsministerin Frau von der Leyen der Unternehmensberatungsgruppe KPMG für eine Analyse und Untersuchung übergeben hat, wo vor einiger Zeit auch eine Bestandsaufnahme und Risikoanalyse, wie es heißt, veröffentlicht worden ist. Gesamturteil, um das kurz zusammenzufassen, in drei Stichpunkten. All diese genannten Projekte haben wesentlich mehr Zeit gebraucht als ursprünglich geplant, also zu langsam in der Umsetzung und dann tatsächlich in der Einführung bei der Bundeswehr. Sie sind alle wesentlich teurer geworden als ursprünglich versprochen und teilweise sind sie mangelhaft abgeliefert worden, beziehungsweise haben nicht alles das gehalten, was ursprünglich versprochen war. Fangen wir kurz mit dem Eurofighter an. Projektbeginn 1987. Damals wurden die Entwicklungs- und Beschaffungskosten für dieses Kampfflugzeug ohne Bewaffnung wohlgemerkt auf rund 14 Milliarden Euro geschätzt. Heute sagt die KPMG in ihrer Analyse, sind wir bei 26 Milliarden Euro, obwohl gleichzeitig die Stückzahlen drastisch reduziert worden sind. Also es waren ursprünglich mal 250 Eurofighter geplant. Man geht jetzt von 143 aus. Wenn ich das mal zusammenrechne, dann ist der Stückpreis von 56 Millionen auf 181,8 Millionen gestiegen. Ich kann mich gut erinnern, dass wir dieses Projekt ja von der Friedensbewegung aus seit 20 Jahren oder so begleiten. Und als wir irgendwann mal eine Analyse veröffentlicht haben, Professor Hufschmid aus Bremen war da federführend und der gesagt hat, also 130 Millionen Euro Stückpreis würde er schätzen. Da hat man das damals als Fantasterei abgetan. Als ein paar Jahre später der Bundesrechnungshof selber drauf kam, das dürften wohl 150 Millionen Euro werden, gab es auch einen riesigen Aufschrei. Und heute ist also die Unternehmensberatung von Frau von der Leyen bei 181,8 Millionen Stückpreis. Der Militär-Airbus, das erste Exemplar soll noch in diesem Monat, Ende November, an die Truppe ausgeliefert werden. Ursprünglicher Liefertermin war der September 2010. Wegen der auch bei diesem Projekt ausufernden Kosten wurden die Beschaffungszahlen von 60 auf 53 reduziert. Dabei gibt es den Deal, dass wohl nur 40 in der Bundeswehr genutzt werden sollen. 13 weitere sollen gleich nach Abnahme weiter verhökert werden, um damit ein bisschen Geld zu machen. Allerdings hat dieser Tage die Herstellerfirma Airbus auf einer Pressekonferenz verlauten lassen, dass sie davon ausgeht, dass die Bundeswehr alle abnimmt und hat es begründet nur mit dem Stichwort Ukraine. Es gibt da wohl jetzt zusätzlichen Bedarf. Ich will an der Stelle nochmal sagen, weil in den Schlagzeilen und wenn man das alles so flapsig runterbetet, das immer so den Eindruck macht, man hat es ja mit so einer Art Blechbüchsenarmee zu tun, roll, roll, schepper, schepper, alles teuer und funktioniert nicht. Dem ist keineswegs so. Auch wenn die Projekte teilweise einige Jahre länger dauern und teurer werden, es handelt sich hier um hochmoderne Waffensysteme, die durchaus wirksam sind im Einsatz. Also diese A400M dauert unter anderem auch deshalb so lang, weil die Anforderungen an das Projekt relativ hoch sind, soll von improvisierten Startplätzen überall auf der Welt starten können und dort auch landen können, auch auf unbefestigten Pisten. Es sollen Personen und Lasten aus der Luft, praktisch aus dem Flug im Einsatzgebiet abgesetzt werden. Das Flugzeug soll luftbetankungsfähig sein, soll also selber in der Luft betankt werden können und soll aber auch gleichzeitig als Tanker für zum Beispiel Kampfflugzeuge dienen. Und es soll ein ziemlich großes Transportvolumen haben. Unter anderem soll da auch der Schützenpanzer Puma reinpassen. Zu dem kommen wir dann gleich. Kosten muss ich nachher nochmal gucken im Gesamtüberblick. Habe ich gerade hier nicht parat. Der Schützenpanzer Puma ist im Unterschied zur A400M, die ja ein trinationales Projekt ist, ein rein nationales deutsches Projekt, 2002 begonnen. Der Puma soll die zukünftige Hauptwaffe der Panzergrenadiertruppe werden. Und auch da haben wir es mit einem hochmodernen Waffensystem zu tun, das für die Einsatzkräfte ein ziemlich weites Einsatzspektrum auch erfüllen soll. Hohes Fahrleistungspotenzial steht da in dem Analyse-Text, Fähigkeit zum Feuerkampf aus der Bewegung, Waffenwirksamkeit auch gegen Kampfpanzer, Bunker und Ziele hinter Deckung, Fähigkeit zum Lufttransport im A400M, habe ich schon gesagt, nahezu weltweite Einsatzfähigkeit von Polarregionen bis in Heißklimazonen. Die zwei Hubschrauberprojekte, der Kampfhubschrauber Tiger, auch schon ein längeres Projekt, ursprünglich als Panzerabwehrhubschrauber noch konzipiert. 1994 wurde dann entschieden, ihn als Kampfpanzer für internationale Einsätze als Kampfhubschrauber, für internationale Einsätze auszulegen, der deutsche Bodentruppen im internationalen Einsatz unterstützen soll und auch befestigte Ziele bekämpfen kann. Aktuelle Beschlussvorlage sieht vor, dass 80 Exemplare beschafft werden sollen. Im Frühjahr 2013 hat es einen sogenannten German Deal, das ist inzwischen auch in die Vertragssprache eingegangen, dieses Wort gegeben. Den hat der damalige Verteidigungsminister Thomas de Maizière, sein Staatssekretär Bemelmans und die Herstellerfirma Eurocopter ausgehandelt. Dieser German Deal sieht so aus: Die Bundeswehr soll nun statt 80 Tigern nur 57 abnehmen. Gleichzeitig werden von dem zweiten Hubschrauberprojekt NH90 statt ursprünglich mal 122 geplanten nur 82 von der Bundeswehr übernommen. Dann aber bleiben 22 Hubschrauber als optionale Möglichkeit weiter auf dem Bestellzettel. Mal gucken, wie sich so die Finanzlage entwickelt. Die sollen dann, so die Planung, in einen multinationalen Hubschrauberverband eingebracht werden, der in Deutschland stationiert wird. Und natürlich hofft man darauf, dass die Nationen, die sich an dem Verband beteiligen, sich auch finanziell beteiligen, um den Bundeswehretat an der Stelle zu entlasten. Weitere Ausgleichsmaßnahme für den Herstellerkonzern: Die Bundeswehr gibt zusätzlich und neu 18 Marinehubschrauber in Auftrag, um dann doch irgendwie noch für die Profite des Herstellers zu sorgen. Ja, Gesamtbilanz: Eurocopter heißt jetzt Airbus Helikopter. Maizière ist nicht mehr Verteidigungsminister. Bemelmans ist von der Leyen gefeuert worden, weil er zu sehr an der Industrie hing. Aber ansonsten hat sich nicht viel verändert. Der Stückpreis steigt quasi von Monat zu Monat. Beim NH90 sollten bei Bestellung 1999 die 134 Stück 2,4 Milliarden Euro kosten. Heute wird damit gerechnet, dass der Preis inzwischen auf 4,4 Milliarden Euro gestiegen ist und das bei wesentlich kleinerer Stückzahl. Die Fregatten F-125, derzeit liegen bei Plohm und Voss in Hamburg zwei im fortgeschrittenen Baustadium auf, heißt das auf Rede, Lühr, du bist der. Okay, also im fortgeschrittenen Baustadium. Das ist einmal die Baden-Württemberg, die soll 2016 an die Marine ausgeliefert werden und die Nordrhein-Westfalen ein Jahr später, im Jahr 2018 und 2019 sollen dann zwei weitere Fregatten folgen. Ja, die Beauftragung einer Unternehmensberatung zur Durchleuchtung dieser aktuellen Rüstungsprojekte hat der Verteidigungsministerin Schlagzeilen eingebracht, wie die, die ihr hier gerade lesen könnt. Von der Leyen legt sich mit der Rüstungsindustrie an. Toll, wenn es so wäre, zerlegt also der militärisch-industrielle Komplex sich gerade selber. Wohl kaum, eher unwahrscheinlich. Interessenkonflikte zwischen Industrie, Militär und Politik, die gibt es allerdings und die sind so alt wie die Rüstungsindustrie. Also wenn ihr mal Gelegenheit habt, so ein paar Texte von Karl Liebknecht nachzulesen aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, dann haben wir genau denselben Effekt da. Die Industrie will maximalen Profit machen, hat deshalb nicht unbedingt Interesse an einer schnellen Lieferung, sondern daran, viel Kohle zu machen. Die Militärs wollen allzeit die absolut modernsten Waffen und kommen da mit immer neuen Ansprüchen. Und die Politik will schnelle Ergebnisse haben zu ziemlich moderaten Preisen. Was die Unternehmensberater im Auftrage von Frau von der Leyen jetzt herausgefunden haben, in Anführungszeichen, lässt sich eigentlich in einer Unmenge von Publikationen aus der Friedensbewegung der letzten Jahre und Jahrzehnte nachlesen. Ich will noch mal ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel, dass die Juristen des Beschaffungswesens der Bundeswehr ihren Industriekollegen meist hoffnungslos unterlegen sind. Die Industrie zahlt besser, hat deshalb meist das bessere Personal und kann die Beamten über den Tisch ziehen. Die behelfen sich oft mit standardisierten Musterverträgen, die zu den konkreten Projekten schlecht passen und deswegen Lücken und Unklarheiten enthalten. Oft schreibt die Industrie sogar die Vertragsentwürfe, die Beamten gehen lediglich auf Fehlersuche. Allein die Vereinbarung über den Bau des deutsch-französischen Hubschraubers Tiger umfasst mehr als 800 nationale und internationale Verträge, von denen 100 noch gültig sind. Von der Leyen sagt selber, neulich auf der Kommandeurstagung, haben wir eigentlich immer den Überblick, was in den Verträgen steht? Nee, haben wir nicht. Beim A400M fanden die Unternehmensberater zum Beispiel heraus, auch das haben wir vor Jahrzehnten schon öffentlich dargelegt, dass die Verspätungen nicht zuletzt damit zusammenhängen, dass Airbus die ganzen Ressourcen, Gelder und Personalpotenzen immer in den Bau seiner zivilen Flugzeuge gesteckt hat, weil er sich des militärischen Auftrags sicher war und die militärischen Projekte dann mit Verspätung entwickelt und abgeliefert hat. Ja, bleibt trotzdem die Frage, warum der aktuelle Kanonendonner an der Stelle und die Berichterstattung war ja ausgesprochen üppig. Wir stehen faktisch an der Schwelle einer neuen Rüstungsetappe. Wesentliche alte Projekte laufen aus. Die Bundeswehr ist als globale Einsatztruppe etabliert. Es geht jetzt quasi um die Waffen der nächsten Etappe, also die Waffen für eine Großmacht, für eine Militärmacht Deutschland. Begleiterscheinungen sind zum Beispiel die Auseinandersetzungen um die sogenannten wehrtechnischen Kernfähigkeiten. Hier ein altes Dokument aus dem Jahre 2007, die werden immer wieder fortgeschrieben, so eine Art Bestandsschutz für die Industrie und für Waffen made in Germany, die das Verteidigungsministerium gibt. Und dann, darin werden dann Forschungsgelder garantiert und zugesichert, der Kauf der entsprechenden Waffen natürlich, und es wird auch garantiert, dass Exportgenehmigungen mit Vorzug genehmigt werden. Bislang standen auf dieser Liste also alles, was in Deutschland produziert wird, Kampfflugzeuge, Hubschrauber, Panzer, U-Boote und so weiter. Vor einem Monat hat Frau von der Leyen ein Papier in Umlauf und vor allem in die Medien gebracht, in dem als nationale Schlüsseltechnologien, die quasi Bestandsschutz genießen sollen, nur noch die Bereiche Sensorik, Verschlüsselung, vernetzte Führung und Schutzausrüstung definiert werden. Das hat zu einem gigantischen Aufschrei in der Rüstungsindustrie und natürlich auch bei den Lobbyisten geführt. Das war ihr Diskussionspapier hier in einem Abdruck aus dem Handelsblatt. Nur noch die grünen Bereiche sollten nationalen Bestandsschutz genießen. Ja, vor einer Woche ist Frau von der Leyen dann zurückgerudert, hier der entsprechende Artikel auf dem Titelblatt des Handelsblattes. Allgemein wurde das in den Medien als Sieg der Rüstungslobby bewertet. Bin zu weit. Offenbar geht es aber auch darum, dass es eine Auseinandersetzung hinter den Kulissen oder gerne auch vor den Medien gibt zwischen Verteidigungsministerium und Wirtschaftsministerium. Das Wirtschaftsministerium soll in die Pflicht für die deutsche Rüstungsindustrie genommen werden. Wenn die Industrie zukünftig maßgeblich auch vom Waffenexport leben soll, so die Logik, dann muss dieser Export auch genehmigt und unterstützt werden. Und möglicherweise können auf die Art und Weise auch Kosten auf andere Haushalte abgewälzt werden. Also ich spitze es mal zu, ein Kampfpanzer ist dann eben nicht mehr ein Instrument für Kriegszwecke, sondern vielleicht ein Mittel für Industriesubvention und wäre dann ein akuter Fall für das Wirtschaftsministerium. Einen Erfolg haben die Rüstungslobbyisten. Ich habe noch 3 Minuten, wenn ich das richtig berechne. Gut, passt. Einen Erfolg haben die Rüstungslobbyisten aus CDU, CSU und SPD, Klammer auf, Verteidigungsexperten, Klammer zu, aktuell erzielt. Das betrifft nämlich das Thema Panzerbau. Ab 2016 sollen zu den 190 bislang geplanten gepanzerten Transportkraftfahrzeugen, GTK Boxer, heißen die Dinger, weitere 131 Stück von der Bundeswehr beschafft werden. Dieses zusätzliche Manöver kostet aktuell 620 Millionen Euro, nicht schlecht. Begründung dafür von der Verteidigungsministerin, Zitat, veränderte Sicherheitslage, insbesondere bezogen auf den europäischen Rahmen, Zitat Ende. Also auch hier geht es um das Thema Ukraine. Diese Koalitionsexperten, die sowohl in der SPD als eben auch in CDU und CSU sitzen, Herr Arnold von der SPD gehört da dazu, wollen außerdem, dass die Bundeswehr zukünftig mehr Kampfpanzer Leopard hat als aktuell geplant. Derzeit bei der Bundeswehr in Einsatz befindliche Modelle Leopard A2 sollen modernisiert werden. Und es gibt einen Vorschlag, jetzt bald ein Entwicklungsprogramm für einen Leopard 3 aufzulegen. Begründung dafür, Ukraine-Krise. Für die Industrie natürlich ausgesprochen praktisch, weil sie im Moment gerade eine gewisse Aufrüstungslücke oder Ausrüstungslücke haben. Ja, welche weiteren Rüstungsprojekte zeichnen sich außerdem ab? Ich will drei noch kurz nennen. Es geht einmal um die Entscheidung für das gescheiterte oder scheinbar gescheiterte Großdrohnenprojekt Global Hawk oder Euro Hawk. In der Bundeswehr läuft das unter dem Kürzel signalverarbeitende, luftgestützte, weitreichende Überwachung und Aufklärung, toll, SLWÜA. Ich will mich dazu nicht weiter verbreiten. Matthias hat ja nachher das Drohnenthema. Das erste große Beschaffungsvorhaben in der Amtszeit von der Leyen könnte das Thema MEADS werden. Läuft auch unter dem Thema taktisches Luftverteidigungssystem. Da geht es auch um einen richtig dicken Brocken. Die Beschaffung soll wohl 3,3 Milliarden Euro kosten. Der Betrieb für die nächsten Jahre wird nochmal mit 1,7 Milliarden Euro veranschlagt. Am Ende wird abgerechnet. Wenn jetzt schon gesagt wird, 5 Milliarden Euro, dann kann man sich vorstellen, bei den bisherigen Entwicklungen, da wird noch eine Schippe draufgelegt werden. Ein Punkt noch ganz kurz und dann bin ich beim Ende. Öffentlich kaum debattiert wurde bislang ein Projekt, das nennt sich SARah, das satellitengestützte Radaraufklärungssystem. Da wurde bereits im Juli 2013 ein Auftrag für Entwicklung und Bau an die Bremer Firma OHB Systems erteilt. Auch da eine ganz ordentliche Summe, die dahinter steht, Volumen 816 Millionen Euro. Es geht bei SARah um die Nachfolge des sogenannten Systems SAR oder SAR-Lupe, also ein Satellitenüberwachungsprojekt, das die Bundeswehr bereits seit 2007 betreibt. Deutschland ist mit SAR-Lupe bereits sowas wie der Weltmarktführer, also ein Radarsatellitensystem, das bei Tag und Nacht Überwachungsdaten liefern kann. Quasi macht sich die Bundesrepublik Deutschland mit diesem System bereits zu einer Weltmacht für Überwachung. 2017 läuft die Nutzung für die SAR-Lupe aus. SARah wird dann übernehmen. Zukünftig gibt es zwei statt eine Bodenstation und zukünftig sollen Daten noch wesentlich schneller übertragen werden. Volleinsatz dieses Systems dann vermutlich 2019. Punkt an der Stelle mal. Vielen Dank.